Ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserer Videopredigt hier von der FEG Albisrieden. Mein Name ist Daniel Niedecker, ich bin Pastor in der FEG Bubiken und ich darf heute die Osterpredigt halten. Ich möchte die Predigt gerne anfangen mit einem Zitat. Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Das bedeutet, dass wir häufig den Tod sehen, das ist die Seite, die uns zugewendet ist, aber die andere Seite, das ist die Auferstehung. Und das ist bei Jesus so gewesen, aber das ist auch bei uns selber so. Und darüber hat der Paulus etwas geschrieben im 1. Korinther 15, wo er sehr ausführlich über die Auferstehung von Jesus, aber auch über unsere Auferstehung redet. Und ich lese 1. Korinther 15, Verse 20 bis 26. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle gestorben oder alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Jeder aber an dem ihm gebührenden Platz, als Erstling Christus, dann die, die zu Christus gehören, wenn er kommt, dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Der Paulus redet da also über die Auferstehung von Jesus, aber auch über unsere Auferstehung. Und wir stellen fest, die beiden Sachen, die hängen miteinander zusammen. Und bei beiden ist der Tod wie die Seite, die wir zuerst mal wahrnehmen, aber die Auferstehung ist wie die andere. Und darum hat der Text sehr viel auch mit Ostern zu tun, weil wir eben gerade durch die Auferstehung von Jesus auch eine Hoffnung auf Auferstehung dürfen haben. Und so habe ich die Predigt überschrieben mit Auferstehung oder die andere Seite der Medaille. Jetzt möchte ich gerne Vers 20 noch einmal lesen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling derer, die entschlafen sind. In der Gemeinde in Korinth hat es einige Christen gegeben, die die Meinung vertreten haben, es gebe keine Auferstehung der Toten. Wir wissen nicht ganz genau, woher die Christen die Meinung hatten. Eine Erklärung könnte folgende sein. Im griechischen Denken ist der Körper der Menschen immer eher abgewertet worden. Es hat sogar griechische Philosophen gegeben, die die Meinung vertreten haben, dass unser Körper das Gefängnis ist von unserer Seele. Und dass unsere Seele eigentlich nur darauf wartet, aus diesem Gefängnis rauszukommen. Und es ist klar, damit hat auch der Tod eine ganz andere Bedeutung bekommen. Er war nicht mehr durch eine Befreiung von diesem Gefängnis. Und offenbar hat es Christen in Korinth, die haben die Meinung, auch wo sie Christen wurden, nicht wirklich abgelegt. Und darum haben sie auch die Meinung vertreten, es gäbe keine Auferstehung. Weil wenn man den Körper des Menschen so abwertet, dann macht die Auferstehung keinen Sinn. Weil bei der Auferstehung kommt ja der Mensch wieder einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper über. Und es ist klar, das ist für jemanden, der denkt, der Körper ist das Gefängnis der Seele, absolut sinnlos. Und das könnte der Grund sein, warum die Christen in Korinth die Auferstehung geleugnet haben. Der Paulus braucht jetzt ein ganzes Kapitel. Das ganze Kapitel 15 geht darum, zu zeigen, dass es durchaus eine Auferstehung der Toten gibt. Und der Paulus braucht so verschiedene Ansätze, um das den Korinther aufzuzeigen. Und wir möchten heute einfach einen von diesen vielen anschauen. Der Ausgangspunkt der Argumentation von Paulus ist Ostern. Also die Auferstehung von Jesus selber. Und darum heisst es ja im Vers 20, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Und da wollen wir uns jetzt zuerst einmal fragen, was heisst denn das überhaupt, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist? Und da wollen wir ein paar Stellen anschauen aus der Karfreitags- und Ostergeschichte. Und die erste, die wir anschauen, ist Johannes 19, 33 und 34. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht, sondern einer der Soldaten stieß ihm mit seiner Lanze in die Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Da lesen wir, Jesus ist wirklich gestorben, er ist wirklich tot gewesen. Auch gerade das, dass Blut und Wasser aus seiner Seite kam, ist, wo ihm reingestochen worden ist, ist ein Hinweis darauf, dass er tot war. Wenn jemand noch lebt, dann kommt nur Blut raus. Wenn jemand schon tot ist, dann kommt Wasser und Blut raus. Also Jesus war wirklich tot. Eine zweite Stelle, die ich lesen möchte, ist Matthäus 28, Verse 5 bis 6. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Denn ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt, seht die Stelle, wo er gelegen hat. Da hat ein Engel zu den Frauen geredet und hat gesagt, schaut, Jesus ist nicht mehr da. Sein Körper ist nicht mehr da, weil er auferweckt worden ist. Und das macht deutlich, dass Jesus eben wirklich körperlich auferstanden ist. Und was das genau heisst, das sehen wir in der dritten Stelle, die wir anschauen wollen, Johannes, Kapitel 20, Verse 26 und 27. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da ist Jesus also seinen Jüngern begegnet. Und da merken wir, Jesus hat wirklich gelebt. Und Jesus hat auch einen Körper gehabt. Und der Körper, der hat zwei spannende Eigenschaften gehabt. Erstens einmal, der Körper hat einen Bezug zum Körper, den Jesus hier auf der Welt hatte. Man hat immer noch die Wundmal gesehen von Jesus. Oder Thomas hat seine Finger drin legen. Auf der anderen Seite war es eben gleich nicht mehr der gleiche Körper. Wir lesen, Jesus konnte in diesen Raum hineingehen, obwohl die Türe verschlossen war. Und das macht deutlich, Jesus hat einen neuen Körper bekommen. Er hat durchaus einen Bezug mit dem Körper, den er hier auf dieser Welt hatte. Und trotzdem war es nicht mehr der gleiche Körper. Und genau so ist Jesus auferstanden. Und dann sagt der Paulus noch etwas weiteres dazu. Paulus sagt, Jesus ist der Erstling von den Auferstandenen. Und damit spielt er auf die Erstlingsfrüchte im Alten Testament an. Die Erstlingsfrüchte, das sind die Früchte, die man als erstes geerntet hat. Und die Erstlingsfrüchte haben immer Gott gehört. Die hat man in den Tempel gebracht. Und das wird jetzt über die Auferstehung von Jesus gesagt. Die Auferstehung von Jesus ist wie eine Erstlingsfrucht. Und wenn es eine Erstlingsfrucht gibt, wird auch deutlich, es gibt noch viel weitere Früchte. Also die Erstlingsfrucht ist noch nicht die gesamte Ernte, sondern es ist einfach nur ein kleiner Vorgeschmack auf die gesamte Ernte. Und wenn gesagt wird, die Auferstehung von Jesus ist wie eine Erstlingsfrucht, wird damit deutlich, es wird noch viel weitere Auferstehungen geben. Das ist noch nicht alles, die Auferstehung von Jesus, sondern da wird noch viel mehr kommen. Und so sehen wir hier, Jesus ist auferstanden. Und wir wollen uns einmal fragen, was bringt die Auferstehung von Jesus zum Ausdruck? Was ist durch die Auferstehung auch möglich geworden? Etwas, was die Auferstehung von Jesus sehr schön deutlich macht, ist das, das, was auf den ersten Blick wie ein Sieg vom Bösen aussieht, kann Gott in seinen Sieg verwandeln. Genau das ist bei der Kreuzigung und auch bei der Auferstehung von Jesus passiert. Als Jesus am Kreuz gehangen ist, haben die Jünger wahrscheinlich gedacht, jetzt hat das Böse gesiegt. Weil Jesus hätte doch Israel retten sollen. Jesus war doch der König, der verheißen war. Und jetzt hängt er am Kreuz und sagt schon, als wäre alles vorbei. Aber erst nachher haben sie auch begriffen, Jesus kann nur darum Israel oder die Menschheit retten. Jesus kann nur darum König werden, weil er eben zuerst gestorben ist. Und durch die Auferstehung von Jesus ist deutlich geworden, das, was wie ein Sieg vom Bösen ausgesehen hat, das hat Gott letztlich in seinen Sieg verwandelt. Und genau hier hat sich eben das auch bewahrheitet, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe, das Zitat, dass der Tod die für uns sichtbare Seite ist von dem Ganzen, wo die andere Seite der Auferstehung ist. Genau das haben die Jünger dort noch nicht begriffen, aber nachher nach Ostern haben sie es einfach gesehen. Sie haben begriffen, Gott hat letztlich gesiegt, auch wenn es so ausgesehen hat, als würde das Böse siegen. Und heute ist das noch genau gleich. Wie oft sind auch wir mit Situationen konfrontiert, wo wir den Eindruck haben, jetzt hat das Böse gesiegt. Vielleicht haben wir Pläne gehabt und wir haben den Eindruck gehabt, dass sie wirklich gute Pläne waren. Und wir haben das mit Gott besprochen. Und wir haben den Eindruck gehabt, mal, es ist richtig. Und plötzlich lösen sich die Pläne in die Luft auf. Es scheint so, als hätte das Böse gesiegt. Oder auch Situationen, wo es zum Beispiel Unversöhnlichkeit gibt. Wo man nicht mehr miteinander reden kann. Wo man eigentlich gerne Frieden machen würde, aber es geht irgendwie nicht. Und das kann wie ein Sieg vom Bösen aussehen. Oder vielleicht auch Ungerechtigkeit, die ich selber erlebe. Aber wir dürfen wissen, das, was wie ein Sieg vom Bösen aussehen kann Gott immer in seinen Sieg verwandeln. Vielleicht ist mein Plan nicht aufgegangen, den ich hatte. Aber Gott hat vielleicht einen viel besseren, als ich hatte. Vielleicht gibt es einen Moment lang keine Versöhnung, aber Gott kann etwas verändern, dass es Versöhnung gibt. Plötzlich wird sein Sieg sichtbar. Ich erlebe sein Sieg dort auch, wo ich merke, und Gott schafft mir Gerechtigkeit, wo ich von Ungerechtigkeit betroffen bin. Und ich denke, das können wir auch gerade in der gegenwärtigen Situation mitnehmen, in der Situation vom Coronavirus. Wie viel Leid, wie viel Not hat der Virus schon über die Menschheit gebracht? Und ich glaube, es ist noch lange nicht alles. Und wir hier in der Schweiz, wir sind noch in einer relativ komfortablen Situation. Wir haben jetzt einen Staat, der unterstützt, wir haben Versicherungen. Es gibt andere Länder, da ist das nicht so. Da stehen die Leute genauso auf der Straße, haben keine Arbeit mehr, aber es ist noch niemand da, der für sie schaut. Da wird es existenziell. Und ich schnell sehe doch das aus wie ein Sieg vom Bösen. Aber ich bin überzeugt, auch da kann Gott seinen Sieg zeigen. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber Gott zeigt seinen Sieg. Das kann so in kleinen alltäglichen Situationen zum Vorschein kommen. Und vielleicht auch mal in grossen, wo wir merken, da hat Gott jetzt seinen Sieg gezeigt. Etwas weiteres, was die Auferstehung von Jesus deutlich macht, ist, der Tod bzw. das Böse hat nicht das letzte Wort. Das hat sicher einen Zusammenhang mit dem, was wir vorher gesehen haben. Das, was wie ein Sieg vom Bösen aussieht, kann Gott in seinen Sieg verwandeln. Aber ich denke, genau das kann ich so helfen, zum Beispiel mit dem Thema Tod umzugehen. Vielleicht ein Thema, das ihn eher beschäftigt, wenn man schon ein bisschen älter ist. Wir wissen, der Tod hat hier auf dieser Welt eigentlich das letzte Wort. Er ist endgültig. Und trotzdem hat er nicht das letzte Wort, weil es eine Auferstehung gibt. Und auch da wird noch einmal deutlich, was wir in diesem Zitat gesehen haben, der Tod ist die aus uns zugewandte Seite von dem Ganzen, wo die andere Seite die Auferstehung ist. Dann macht die Auferstehung von Jesus noch etwas Drittes deutlich. Gott hat durch die Auferstehung von Jesus etwas vollkommen Neues geschaffen. Jesus hat ein neues Leib bekommen, aber das ist nur so die eine Seite. Gott hat noch viel mehr Neues geschaffen durch die Auferstehung von Jesus. Und auch wir können erleben, wie Gott Neues kann schaffen, weil Jesus auferstanden ist. Es wird so schön zum Ausdruck gebracht im 2. Korinther 5, Vers 17, was heisst, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jesus kann Sachen neu machen. Und die Frage ist ja da, wo können wir das erleben? Wir erleben das dort, wo Sachen kaputt gehen. Es gibt verschiedene Sachen, die kaputt gehen können. Etwas, das kaputt gehen kann, ist das Vertrauen in eine andere Person. Vielleicht habe ich einer Person vertraut und mein Vertrauen ist missbraucht worden. Und das Vertrauen ist kaputt gegangen. Natürlich kann auch das Vertrauen zu Gott kaputt gehen. Vielleicht habe ich wirklich Gott vertraut. Und dann komme ich in eine Situation hinein, wo ich den Eindruck habe, jetzt bin ich von Gott enttäuscht worden. Und mein Vertrauen zu Gott wird erschüttert. Auch Beziehungen können in die Brüche gehen. Und es ist klar, je näher mir die Person gestanden ist, desto schmerzlicher ist es, wenn die Beziehung kaputt geht. Und je besser die Beziehung mal ist zu dieser Person, desto mehr weh tut es, wenn sie plötzlich nicht mehr da ist. Gerade Beziehungen zu guten Freunden oder Beziehungen zu den eigenen Kindern, dort ist es besonders schmerzhaft. Und es wäre noch schön, wenn man die Sachen einfach wieder flicken könnte. Unsere Tochter die ist jetzt 2,5-jährig und ihr fällt immer sofort auf, wenn etwas kaputt ist. Und wenn sie etwas sieht, dann kommt sie zu mir oder zu meiner Frau und fragt, Papi flicken oder Mami flicken. Das kommt daher, wir haben mal ihr Musikdöschen geflickt, das kaputt ist. Und irgendwie hat sich bei ihr das jetzt eingeprägt, wenn etwas kaputt ist, Mami und Papi können das flicken. Und ihr schon ein paar Mal müssen erklären, schau, Jael, man kann nicht alles einfach wieder flicken. Es gibt Sachen, die kann man nicht flicken, die bleiben kaputt, wenn sie mal kaputt gegangen sind. Und genauso ist es auch bei diesen Sachen, die ich da vorher aufgezählt habe, die kann man nicht einfach wieder flicken. Aber Jesus will nicht flicken, Jesus will neu machen. Und das kann er auch, weil er von den Toten auferstanden ist. Er kann Vertrauen wiederherstellen, er kann Beziehungen wieder neu machen. Und es ist gut möglich, dass das Vertrauen oder die Beziehung vielleicht nicht mehr gleich ist wie vorher. Aber wenn es gleich wäre, dann hat er es einfach geflickt. Er kann es neu machen. Vielleicht wird es anders sein, aber neu. Und so kann er mal das Vertrauen zu sich selber wiederherstellen, indem dass er mir immer und immer wieder zeigt, schau, ich will nur das Beste für dich. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit, bis wir das wieder sehen können. Aber wenn wir die Geduld haben, dann kann das Vertrauen wieder entstehen zu Gott, dass er es wirklich gut meint. Aber auch Beziehungen und Vertrauen zu meinen Mitmenschen kann wieder neu werden. Und die Voraussetzung ist die Vergebung. Dass ich vergeben kann und dass ich Vergebung annehmen kann. Ist klar, das ist ein Prozess. Es ist auch klar, das braucht oft Zeit und es braucht auch beide Seiten, die das wollen. Aber Gott wird da nicht locker lassen. Gott will Beziehungen wieder neu machen, die sie kaputt sind. Es gibt im Alten Testament so ein schönes Bild, wo Gott der Heilige Geist verheißen hat. Im Hesekiel hat er gesagt, ich werde euer steinernes Herz zum fleischernen machen. Und manchmal, wenn wir nicht versöhnlich sind, ist doch unser Herz so ein steinernes Herz. Aber durch den Heiligen Geist wird er uns ein fleischernes Herz geben. Er wird uns Bereitschaft schenken, zum Vergeben. Und das ist die Voraussetzung, dass Beziehungen neu werden können. Weil Jesus auferstanden ist und weil er damit das Böse besiegt hat, das werden wir heute noch sehen, darum kann er Beziehungen neu machen. Kann er Sachen neu machen, die kaputt gegangen sind. So, Jesus ist also auferstanden. Er ist der Erstling von den Auferstandenen. Das ist so der Ausgangspunkt von der Argumentation von Paulus. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Jetzt lese ich Verse 21 und 22. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. So wie durch einen Mensch der Tod ist gekommen, nämlich durch Adam, so kommt durch einen Mensch die Auferstehung, nämlich durch Jesus. Und der Tod ist auf uns Menschen übergegangen, weil wir Nachkommen vom Abraham sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie werden wir Nachkommen von Jesus, dass wir Teil haben an seiner Auferstehung. Dazu steht etwas im 1. Petrus 1, der Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben. Wir werden neu geboren oder wiedergeboren, sagt hier der Paulus, und zwar aufgrund von der Auferstehung von Jesus. Und das heisst, weil Jesus auferstanden ist, können wir neu geboren werden und damit Nachkommen von Jesus werden. Und wenn wir das erleben, dann haben wir Teil an der Auferstehung von Jesus. Und wenn wir eben in Christus sind, wie das der Paulus im 1. Korinther 15 sagt, dann haben wir Teil an dieser Auferstehung von Jesus. Dann werden wir auch auferweckt werden. Dann redet Paulus als nächstes von der Ordnung, wie das Ganze wird ablaufen. Und er sagt einmal, der Erste, der auferweckt worden ist, das ist Jesus. Und das stellt gerade ein paar Fragen. Es stellt nämlich die Frage, ja, hat es nicht schon vorher Auferstehungen gegeben? Vor Jesus? Was ist zum Beispiel mit dem Lazarus, der tot war und wieder lebendig geworden ist? Oder auch wenn wir ins Alte Testament gehen, das Kind von dieser Witwe, die der Elia zum Leben erweckt hat. Hat es nicht schon vorher Auferstehungen gegeben? Nun, das waren nicht Auferstehungen im eigentlichen Sinn. Wir haben vorher gesehen, bei der Auferstehung von Jesus hat er einen neuen Leib, einen neuen Körper bekommen. Und das ist bei diesen Auferstehungen, beim Lazarus, bei dem Kind von dieser Witwe, nicht der Fall gewesen. Die haben einfach ihr irdisches Leben bekommen. Und darum war das keine Auferstehung im eigentlichen Sinn. Und darum ist Jesus wirklich der Erste, der von den Toten auferweckt worden ist. Und bei ihm sehen wir eben auch gerade sehr gut, was es bedeutet, zu verstehen, was es auch bedeutet, wenn wir werden auferstehen. Auf das kommt der Paulus auch als Nächstes zu reden. Er sagt, als Nächstes werden die auferstehen, die zu Jesus gehören. Und zwar bei der Ankunft von Jesus. Also genauso wie Jesus verstanden ist, werden wir auferstehen. Und da sehen wir jetzt auch, was es heisst. Das heisst, wenn Jesus eines Tages wird wiederkommen, dann werden wir auch auferstehen. Dann werden wir einen neuen Körper bekommen, einen Auferstehungskörper. Wir wissen nicht so genau, wie der aussieht und welche Eigenschaften der hat. Wir haben bei Jesus gesehen, er hat irgendwo einen Bezug zum Körper jetzt, aber es ist ein neuer Körper. Und er wird ganz sicherlich nicht mehr geprägt sein von Vergänglichkeit, von Krankheit oder von Tod. Und so sehen wir hier, wir werden mal mit Jesus auferstehen. Genauso wie Jesus verstanden ist, werden wir auch auferstehen. Jetzt die Frage ist, was hat das für Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir wissen, wir werden mal auferstehen. Wenn ich das weiss, dann weiss ich einmal, mein Leben hier auf dieser Welt ist nicht alles. Es ist sozusagen nur der erste Akt. Die Ewigkeit ist der zweite Akt und das ist der Höhepunkt. Das jetzt ist der Vorspann, ist die Einleitung. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das, was nachher kommt, ist viel, viel grösser. Und wenn ich in dieser Gewissheit lebe, dann wird das Auswirkungen haben auf mein Leben. Es wird erstens dazu führen, dass ich nicht von der Angst mich prägen lasse, ich könnte etwas verpassen in diesem Leben. Ich nehme es ein bisschen wahr, das ist eine Angst, die ganz weit verbreitet ist in der heutigen Zeit. Warum entscheiden sich heute viele Menschen erst so im letzten Moment, ob sie irgendwo teilnehmen wollen oder nicht? Könnte es nicht sein, dass das aus der Angst heraus passiert, es könnte noch etwas Besseres kommen und wenn ich dann schon mich festgelegt habe, dann könnte ich das ja verpassen. Warum gibt es Menschen, die so Mühe haben, sich an die Anordnungen vom Bundesrat zu halten, jetzt, die er erlassen hat im Zusammenhang mit dem Coronavirus? Nicht vielleicht auch darum, aus der Angst heraus, wir könnten etwas verpassen. Soziale Kontakte, das Frühlingswetter oder was auch immer. Warum bereisen wir so jeden Fleck auf diesem Planet? Nicht vielleicht aus der Angst heraus, wir könnten sonst etwas verpasst haben? Wenn ich mir bewusst bin, es gibt eine Auferstehung, dann muss ich mich nicht mehr von dieser Angst prägen. Natürlich auch, wenn ich weiss, es gibt eine Auferstehung und es gibt eine Ewigkeit. Ich darf das Leben hier trotz allem, ich darf es geniessen, ich darf reisen. Das ist alles gut. Aber ich muss es nicht mehr von dieser Angst treiben, ich könnte etwas verpassen. Und ich glaube auch, wir werden unser Leben viel mehr geniessen können, wenn nicht die Angst da ist, die mich bestimmt. Und wenn ich nicht von dieser Angst prägt bin, ich könnte etwas verpassen, wird es mir auch einfacher fallen, etwas für unsere Gesellschaft, für andere Menschen zu tun. Es wird mir einfacher fallen, in der Gemeinde eine Arbeit zu übernehmen. Oder mich ehrenamtlich irgendwo in der Gesellschaft zu engagieren. Oder anderen zu helfen. Wo ich weiss, das ist nur ein ganz kleiner Teil im Vergleich zu der Ewigkeit. Wenn wir Gewissheit haben, dass wir auferstehen werden, dann wird es uns auch einfacher fallen, mit unserer Vergänglichkeit umzugehen. Das ist vielleicht auch etwas, wo je älter das man wird, desto mehr prägt einem der Gedanke, desto bewusster wird einem auch, mein Körper ist vergänglich. Und natürlich ist die Vergänglichkeit von unserem Körper immer etwas Schweres. Im 1. Korinther 15 sagt der Paulus, der letzte Feind, den wir besiegt werden, ist der Tod. Also der Tod ist ein Feind. Und auch die Vergänglichkeit und Krankheit und alles, was dazugehört, ja, das ist unser Feind. Und das wird es immer bleiben. Und trotz allem haben wir eine Hoffnung darin, es wird eine Auferstehung geben. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Und da sehen wir so ein bisschen die Auswirkungen in unserer heutigen Zeit, wenn wir das nun glauben. Die Auswirkung ist, dass wir wollen, dass wir immer jung bleiben. Dass unser Körper immer jung bleibt. Oder? Weil wir eben nicht glauben, dass wir mal einen neuen Körper werden bekommen. Natürlich auch, wenn wir an die Auferstehung glauben, wir sollen Sorge haben zu unserem Körper, das ist ein Geschenk von Gott. Wir sollen unseren Körper fit halten, aber immer im Wissen, er ist vergänglich. Und wir werden mal einen neuen Körper bekommen. So, der Gedankengang von Paulus ist also folgender: Weil Jesus an Ostern auferstanden ist, darum werden auch wir auferstehen. Und jetzt führt der Paulus den Gedankengang noch weiter. Und ich lese Verse 24 bis 26. Dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Am Ende wird Jesus also sein Reich seinem Vater übergeben. Und zwar dann, wenn alle fremde Herrschaft, alle Macht sie beseitigt wurden. Das heisst, wenn alle Feinde sie beseitigt wurden. Jetzt, was heisst das? Nun, die Bibel zeigt uns immer wieder, eben, dass es so Macht gibt. Und damit meint sie immer die Macht vom Bösen, die Sünde, der Teufel, könnte man so sagen. Und die Bibel zeigt uns, ganz am Schluss wird Jesus all diese Macht beseitigen. Jesus hat sie eigentlich schon besiegt, nämlich durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er die Macht besiegt. Er ist stärker als sie, aber sie sind noch in dieser Welt innen am Wirken. Sie können noch Macht ausüben, sie können auch Macht ausüben über uns Menschen, aber es wird der Moment kommen, wo er alle Macht wird beseitigen. Und als letztes wird er den Tod beseitigen, der grösste Feind. Und damit sagt der Korinther auch, schaut, unser grösstes Problem ist nicht unser Körper. Das grösste Problem ist der Tod. Und natürlich ist auch unser Körper von diesem Tod geprägt, aber das ist das eigentliche Problem. Aber mit dem Tod ist nicht nur der liebliche Tod gemeint, mit dem Tod ist eigentlich auch alles gemeint, wo das Leben, das Gott uns geben möchte, verunmöglicht. Und zum Leben von Gott gehört einfach einmal, dass er uns als Ebenbild von sich geschaffen hat und dass wir als Ebenbild leben können. Aber genau das macht die Sünde kaputt. Zum Ebenbild sein von Gott gehört einerseits, dass er ganz viele Eigenschaften, Fähigkeiten, Gaben in uns hineingelegt hat, die er selber hat. Und die Sünde verunmöglicht oft, dass die wirklich zum Tragen kommen können. Auf der anderen Seite gehört zum Ebenbild von Gott dazu, dass wir als Gegenüber von Gott sind geschaffen worden. Wir sind geschaffen worden, eine Beziehung mit Gott zu haben. Aber auch da die Sünde, das Böse, macht genau die Beziehung kaputt. Aber weil Jesus eben gestorben ist, weil er wieder auferstanden ist, hat er genau das Problem gelöst. Jesus hat am Kreuz von Gott müssen verlassen werden, dass ich nicht mehr getrennt sein von Gott. Und Jesus kann mir vergeben. Und wenn ich das annehme für mich persönlich, sage ich, Jesus, ja, vergib mir. Vergib mir, wo das Böse mich geprägt hat. Und wenn ich Jesus einlade in mein Leben und sage, komm in mein Leben, verändere mein Leben, mach mein Leben neu, dann werde ich eben erleben, wie Jesus mein Leben neu macht, weil er auferstanden ist. Wir haben vorhin gesehen, 2. Korinther 5, 17, was heisst, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Und das sind wir dann, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir seine Vergebung angenommen haben, wenn er in uns innen lebt. Und dann kann ich auch wieder eine Beziehung zu Jesus haben. Und der Heilige Geist wird mich verändern, dass die Eigenschaften, die Gaben, die er in mich hineingelegt hat, immer mehr sich entfalten in meinem Leben. Und da erlebe ich heute schon etwas, wo wir mal vollkommen werden erleben, wenn Jesus eben wirklich mal alle Feinde wird beseitigt haben. Wir erfahren etwas von dem Sieg von Jesus. Wir erleben, wie er das Böse in meinem Leben überwinden kann. Und so sehen wir hier, dass Jesus auferstanden ist. Das hat schon ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben heute. Das, was wir mal vollkommen werden bekommen, das können wir heute schon ansatzweise über. Und wir erleben eben, wie Jesus das Böse besiegen kann. Und es gibt auch immer wieder so Situationen, wo man den Eindruck hat, das Böse ist so übermächtig. Das können wir auch gerade auch in der gegenwärtigen Situation sehen von diesem Coronavirus. Ich meine, dass es Krankheiten gibt, dass es so Seuchen gibt, das ist Ausdruck davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass das Böse in dieser Welt am Regieren ist. Und jetzt kommt so ein Virus und er legt die Welt einfach lahm. Und wir sind auch immer einfach machtlos gegenüber diesem Virus. Natürlich, wir können Massnahmen treffen, dass die Ausbreitung ein bisschen verlangsamt wird, dass das Gesundheitswesen in den Anschlag kommt. Aber letztlich sind wir irgendwo machtlos, solange bis es einen Impfstoff oder Medikament gibt. Und in so Momenten merken wir doch, wie gross, wie mächtig das Böse sein kann. Und es ist klar, es gibt noch viele andere Situationen, eben, wo ich von Ungerechtigkeit betroffen bin oder sonst vom Bösen, wo ich einfach merke, das Böse kann so eine grosse Macht haben. Aber ich darf wissen, egal wie das Böse aussieht, Jesus hat es besiegt. Und er wird als Sieger dastehen. Und sein Sieg kann eben, das haben wir heute auch schon gesagt in der Predigt, sein Sieg kann immer wieder einmal sichtbar werden, gerade dort, wo scheint, dass das Böse gesiegt hat. Aber vielleicht liege ich selber manchmal auch unter dem Bösen, am Bösen nämlich in mir. Vielleicht möchte ich eigentlich so leben, wie es Gott möchte. Ich möchte Jesus wirklich nachfolgen. Es ist mir wirklich ernst. Aber ich merke immer wieder, ich gehe immer wieder so die alten Muster zurück. Wie schnell werde ich wieder egoistisch? Wie schnell brauche ich verletzende Worte? Wie schnell werden meine Mitmenschen dazu missbraucht, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Wie schnell fliehe ich in ungute Verhaltensmuster, wo ich frustriert bin? Wie schnell kommen schlechte Gedanken über andere auf? Und eigentlich möchte ich doch das nicht, aber ich merke immer wieder, ich schaffe es nicht. Und es scheint, als wäre das Böse eben auch so übermächtig. Und ich kann nichts gegen das machen. Ich möchte dazu eine Stelle aus Römer 8,11 lesen. Das heißt, wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Paulus sagt, es war der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und der Heilige Geist, der wohnt in uns, denn wenn wir an Jesus glauben. Und er wird unser sterblichen Leiber lebendig machen. Und ich finde das eine unglaublich starke Aussage. Ich meine, dass der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt hat, macht doch deutlich, wie gross die Macht vom Heiligen Geist ist. Es gibt keine Macht auf dieser Welt, die jemand von den Toten auferwecken kann. Es gibt niemanden, der das kann. Der Heilige Geist kann es. Und der Heilige Geist wohnt in uns und wirkt in uns, wenn wir Jesus angenommen haben. Und er macht unsere sterblichen Glieder lebendig und das meint auch, er verändert uns. Er hilft uns, so zu leben, wie es Gott möchte. Und ich finde das unglaublich eine starke Aussage. Das Böse kann mächtig sein, ja, das ist so. Aber der Heilige Geist hat noch viel größere Macht und wir können seine Macht in uns innen erleben. Die Frage ist natürlich, wie geht das, wie erlebe ich das, die Macht? Das wäre jetzt ein Thema, da könnte man mehrere Predigen darüber machen. Ich möchte einfach drei Punkte kurz erwähnen. Erstens einmal, ich muss daran festhalten, dass mein Leben hier wirklich nur der Vorgeschmack ist auf die Ewigkeit. Ich glaube, wenn ich das mir immer wieder bewusst mache, dass wir gewissen Sachen einfach einen anderen Stellenwert geben in meinem Leben. Sachen, die manchmal so wichtig scheinen, werden unwichtig werden. Und das, was manchmal so an den Rand gedrängt wird von meinem Leben, kann wichtig werden. Es gibt einen anderen Stellenwert. Und daraus folgt etwas Zweites. Auch Gott wird einen anderen Stellenwert bekommen. Und das ist ganz wichtig. Gott braucht den ersten Platz in meinem Leben, damit ich die Kraft erleben kann. Er soll mein bester Freund sein. Er soll mein Ziel sein. Von ihm soll ich erwarten, dass er mich versorgt, weil er mich wirklich kennt. Und etwas Drittes. Ich muss am Glauben festhalten, dass Gott das Böse wirklich besiegt hat. Wie manchmal werden wir mutlos, wenn wir so die Macht vom Bösen sehen. Jetzt kommt mir das ein bisschen so vor wie die Israeliten, die vor dem Goliath gestanden sind. Vor dem Krieger der Philister, oder, der viel grösser war als sie alle. Und sie sind mutlos geworden. Und manchmal geht es uns doch auch so, dass wir denken, Gott, das Böse ist so übermächtig. Das schaffe ich nie, dagegen anzukommen. Aber ich finde, David so ein gutes Beispiel. Er war noch kleiner als die anderen Israeliten, aber er wusste, Gott ist an meiner Seite. Und darum kann ich den Goliath besiegen. Und den gleichen Glauben brauchen wir auch. Also ich weiss, okay, ich bin vielleicht schwach, aber Gott ist an meiner Seite. Und er ist stärker als alles Böse. Und ich wünsche uns, dass wir das glauben können und dass wir das auch erleben können, wie eben Jesus das Böse besiegt. Und ich bin überzeugt, wenn wir das erleben, dann wird Ostern ganz real in unserem Leben. Dann haben wir jeden Tag Ostern, wo wir dort jeden Tag erleben, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Ich möchte noch einmal zusammenfassen und ich bringe noch einmal das Zitat, das ich am Anfang gestellt habe. Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heisst. Und wir haben gesehen, das war bei Jesus so gewesen. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Er ist auferweckt worden, hat einen neuen Körper bekommen. Und weil Jesus auferstanden ist, darum können auch wir auferstehen. Darum gibt es auch bei uns mal eine körperliche Auferstehung. Und weil Jesus auferstanden ist, hat er auch alles Böse besiegt in dieser Welt. Und er kann heute schon Sieger sein. Auch wenn wir das vollkommen erst mal erleben, wenn er wiederkommt. Und wir haben uns dann auch gefragt, was das für uns bedeutet. Wir haben gesehen, Gott kann Sachen neu machen, weil Jesus auferstanden ist. Das, was wie ein Sieg manchmal für das Böse aussieht, kann er in einen Sieg für sich verwandeln. Dann haben wir auch gesehen, wenn wir wissen, wir werden auferstehen, dann wissen wir auch, das Leben hier ist nicht alles. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Und das kann uns die Angst nehmen, wir könnten etwas verpassen. Und schließlich haben wir gesehen, weil Jesus auferstanden ist, hat er jede Macht, alles Böse besiegt. Es ist zwar noch in dieser Welt, er wird es mal vollkommen aus dieser Welt schaffen, aber jetzt ist es noch in dieser Welt. Aber wir dürfen heute schon den Sieg erleben. Auch gerade bei uns persönlich. Dort, wo wir manchmal den Eindruck haben, ich schaffe es nicht, gegen das Böse anzukommen. Wir dürfen wissen, Jesus ist an unserer Seite. Und er kann das Böse überwinden. Genau das bedeutet Ostern. Und ich möchte es gerne mit uns beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir vielmals Danke sagen, dass du nicht tot geblieben bist, sondern auferstanden bist und heute noch lebst. Dass du bei deinem Vater bist. Danke dir, dass du das Böse besiegt hast und dass du mal alle Macht wirst beseitigen. Und danke dir, dass wir heute schon Anteil daran dürfen haben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir an dem festhalten, dass wir das glauben, dass du der Sieger bist über jede Macht und dass wir uns nicht vom Bösen beeindrucken lassen. Dank dir hast du uns eine Perspektive gegeben mit der Auferstehung, eine Perspektive für die Ewigkeit. Und ich bitte dich, dass diese Perspektive auch immer wieder unser Leben prägen darf, dass wir merken, unser Leben da, das ist zwar ein unglaublich wertvolles Geschenk, das du uns gemacht hast, aber es ist erst auf der Anfang. Es kommt noch etwas viel, viel Besseres. Ich möchte dich bitten, dass wir an dem festhalten. Danke einfach, dass du verstanden bist. Danke, dass wir dürfen mal auferstehen dürfen. Und danke dir, dass wir das heute auch feiern dürfen. Wenn wir Ostern feiern. Amen.